Herzlich willkommen, sagt Ihnen allen Andrea Marti. Heute haben wir ein Gespräch mit dem Referent Berthold Pelster von Kirche in Not, der für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist und unter anderem bearbeitet durch Religionsfreiheit und Ökumene. Er wird uns ein Porträt über Kibeo, ein Marienheiligtum, das übrigens anerkannt ist von der katholischen Kirche, machen. Und so freue ich mich heute auf das Gespräch mit Herr Berthold Pelster von Kirche und Not und möchte ihn ganz herzlich bei Radio Maria in der Schweiz willkommen heißen.
Grüß Gott, Frau Marti, und ein herzliches Grüß Gott auch an Ihre Hörerinnen und Hörer.
Herr Pelster, wir hören zwar immer wieder Beiträge von Ihnen über Kirche in Not. Können Sie sich eingangs einfach kurz vorstellen, wer sind Sie und ja, wie wirken Sie bei Kirche in Not?
Ja, also mein Name ist Berthold Pelster. Ich arbeite seit 14 Jahren für das katholische Hilfswerk Kirche in Not, und zwar im deutschen Zweig, als Referent für Öffentlichkeitsarbeit. Meine Aufgabe ist es, über die vielen Projekte und über die vielen Länder zu berichten, wo wir helfen. Das sind oft Länder, wo Christen in größeren Schwierigkeiten sind, etwa in der islamischen Welt, wo sie diskriminiert werden oder unterdrückt werden oder im schlimmsten Fall sogar verfolgt werden. Und darüber zu berichten, das ist meine Aufgabe.
Eine sehr spannende Aufgabe und sicher auch sehr vielseitig. Heute berichten wir über Kibeo, das Marienheiligtum, was in der Schweiz nicht sehr bekannt ist. Ich habe mich mal erkundigt und sehr oft wird gesagt, ja, wir kennen Lourdes und Fatima und Medjugorje und all diese populären Marienheiligtümer, aber Kibeo, wissen wir nicht, wo das liegt. Können Sie kurz beschreiben, wo liegt das in Afrika und wie sieht das Land aus, die Bevölkerung?
Ja, Kibeo, das ist ein sehr kleiner Ort in Ruanda, und Ruanda ist auch ein relativ kleines Land in Afrika. Es liegt in Zentralafrika, hat etwa 11 Millionen Einwohner. Weil es dort sehr viele Hügel gibt und kleinere Berge, wird es auch Land der 1000 Hügel genannt. Es ist eines der am dichtesten besiedelten Länder in Afrika. Die meisten Menschen dort arbeiten in der Landwirtschaft, mehr als 90%. Sie versorgen sich selbst. Aber weil die Bevölkerungsdichte so hoch ist, sind natürlich die Ackerflächen sehr knapp und es kommt immer wieder auch zu Hungersnöten. Ein großer Teil der Bevölkerung leidet unter Armut, 20% etwa sogar unter extremer Armut. Es ist also einerseits ein sehr schönes Land, aber weil so viele Menschen dort leben, leben viele Menschen in Armut, und so kommt es immer auch wieder zu Konflikten und manchmal eben auch zu sehr, sehr schlimmer Gewalt. Das haben wir 1994 gesehen, als es zu einem entsetzlichen Völkermord gekommen ist, über den wir im Laufe der Sendung sicherlich noch einiges hören werden. Etwa 90% der Menschen dort sind christlichen Glaubens. Das verteilt sich ungefähr gleichmäßig auf die katholische Kirche und protestantische Kirchen. Es gibt eine ganz kleine Minderheit von Muslimen von etwa 5%.
Es war ja auch eine deutsche, respektive sogar auch eine belgische Kolonie. Können Sie hier noch einige Worte erläutern?
Ja, so ungefähr 80 Jahre lang gehörte Ruanda zum großen Kolonialreich, erst der Deutschen, dann der Belgier. Und das hat auch einen gewissen Einfluss auf die Entwicklung des Landes gehabt, auf eine Entwicklung, die dann zu diesem schrecklichen Völkermord geführt hat, bei dem im Jahr 1994 innerhalb von 100 Tagen ungefähr 800.000 Menschen getötet worden sind. Also während dieser Kolonialherrschaft mussten die Kolonialherren versuchen, das Land unter Kontrolle zu halten und es zu verwalten. Und sie haben sich damals eine kleine Minderheit, die damals schon sehr einflussreich war, zunutze gemacht. Das war die Minderheit der Tutsi. Das waren Viehzüchter, die machten ungefähr 15% der Bevölkerung aus, hatten aber aufgrund der Viehzucht einen gewissen Wohlstand und vor allen Dingen auch Einfluss. Und die mussten sozusagen, die wurden in den Dienst der Kolonialherren gestellt und mussten dann das Land beaufsichtigen, mussten zum Teil Steuern eintreiben. Und das führte dazu, dass in der Bevölkerung nach und nach ein großer Hass auf diese Minderheit der Tutsi entstanden ist. 1959 kam es dann zu einem Aufstand der Hutu-Mehrheit gegen die Tutsi-Minderheit. Es kam zu blutigen Kämpfen. Das war so die Zeit auch, wo einige afrikanische Länder ihre Unabhängigkeit von den ehemaligen Kolonialmächten erlangten. Und so war es auch in Ruanda. Ruanda ist 1962 politisch unabhängig geworden. Und die Mehrheit des Landes, also die Hutu-Mehrheit, hat dann diese kleine Tutsi-Elite angegriffen und schließlich aus dem Land vertrieben. Es kam zu einem Herrschaftswechsel. Nun waren die Hutus an der Macht und übernahmen auch so ein gewisses Gedankengut von den ehemaligen Kolonialherren. Die hatten nämlich immer gesagt, Tutsi und Hutu, das sind unterschiedliche ethnische Gruppen, die unterscheiden sich sehr stark. Und die Hutu-Herrscher behaupteten nun, dass die Tutsi eigentlich ursprünglich gar nicht nach Ruanda gehörten, sondern sie seien ein zugewandertes Fremdvolk, seien sozusagen Ausländer und die hätten nichts in Ruanda zu suchen. Also die Elite, die frühere Tutsi-Elite wurde vertrieben aus dem Land, die mussten in Nachbarländer fliehen und wollten aber sich damit nicht zufrieden geben, sondern es gab rebellische Teile, extremistische Teile in dieser Bevölkerungsgruppe, die dann sich zum Ziel setzten, Ruanda zurückzuerobern. In den 90er Jahren gab es dann zum ersten Mal militärische Angriffe von Tutsi-Rebellen auf Ruanda. Auf Seiten der Hutu bildeten sich dann ebenfalls Kampftruppen und so schaukelte sich das Ganze hoch. Und die internationale Staatengemeinschaft hat das beobachtet. Die UNO zum Beispiel hat dann auch Blauhelmsoldaten nach Ruanda geschickt, um diesen Konflikt einzugrenzen und einzudämmen. Und dann kam es aber am 6. April 1994 zu einem Raketenangriff auf ein Flugzeug. In diesem Flugzeug saß der Präsident von Ruanda und der Präsident von Burundi. Das Flugzeug wurde abgeschossen, beide Präsidenten waren tot und beide Politiker waren Hutu. Und das hat dann die Wut der Tutsi-Rebellen hochkochen lassen und am nächsten Tag kam es dann zu Anschlägen und daraus entwickelte sich ein fürchterlicher, blutiger Krieg, in dem, wie ich vorhin schon angedeutet habe, innerhalb von 100 Tagen 800.000 Menschen auf ganz grausame Weise getötet worden sind. Damals hat man viel mit Macheten gearbeitet, also Menschen wurden buchstäblich in Stücke gehackt. Die das überlebt haben, sind bis heute schwer verstümmelt und viele, viele andere sind eben auf grausamste Weise zu Tode gekommen.
Eine bewegende, interessante Geschichte und dann ist dieses Marienheiligtum entstanden. Wie ist es dazu gekommen?
Ich habe vorhin gesagt, es gab UNO-Truppen, das waren ungefähr 2500 Blauhelm-Soldaten. Die konnten diesen schrecklichen Völkermord in Ruanda nicht verhindern. Das war eine der schlimmsten Tragödien, muss man sagen, des 20. Jahrhunderts. Also die Menschen konnten diese Tragödie offensichtlich nicht verhindern. Und selbst der Himmel konnte diese Tragödie nicht verhindern, denn der Himmel hatte die Königin des Himmels geschickt, die Gottesmutter Maria. Und sie war bereits im Jahr 1981 in Ruanda erschienen, einer ganzen Reihe von jungen Leuten, vielen Mädchen, vielen Jungen. Diese Erscheinungen sind inzwischen kirchlich anerkannt und vor allen Dingen sind drei Seherinnen inzwischen kirchlich anerkannt worden.
Herr Pelster, wann war denn die erste Erscheinung?
Also die erste Erscheinung, die war 1981 und zwar unmittelbar bevor die Adventszeit begann, an einem Samstag. Die erste Seherin, das war Alfonsine Mumureke. Sie war gerade einmal 16 Jahre alt, stammte aus einfachen Verhältnissen, aus einer zerrissenen Familie. Ihre Eltern hatten sich schon getrennt, kurz bevor sie geboren wurde. Sie war ein katholisches Mädchen, ein ganz normales Mädchen. Sie war also nicht übermäßig fromm. Sie liebte wie viele Katholiken in Ruanda die Mutter Gottes, verehrte sie besonders, aber fiel sonst nicht weiter auf mit ihrer Frömmigkeit. Sie lebte in einem katholischen Mädcheninternat in Kibeo. Das war eine katholische Schule, von Ordensschwestern geleitet. Das waren die Töchter der Jungfrau Maria. Das war eine sehr einfache Schule, eigentlich eine sehr arme Schule auch, hatte ungefähr 120 Schülerinnen. Und dann kam eben der 28. November 1981. Also da war von diesem Völkermord überhaupt noch nichts zu erkennen. Der fand ja erst etliche Jahre später statt, 1994. An diesem Samstag vor dem ersten Advent hörte Alfonsine am Samstagmittag im Speisesaal plötzlich eine weibliche Stimme. Und die rief, mein Kind, mein Kind. Und das war eine Stimme, wie Alfonsine sie noch nie gehört hatte. Sie sah dann auch ein helles Licht und eine leuchtende Wolke. Und aus dieser Wolke heraus erschien dann plötzlich eine junge Frau von ganz großer Schönheit. Und es schien, als würde sie über dem Boden schweben. Sie hatte ein langes weißes Kleid an, einen weißen Schleier, war barfuß, hatte ihre Hände gefaltet und strahlte ganz viel Liebe aus. Und Alfonsine war natürlich völlig überrascht, diese Frau plötzlich zu sehen. Sie fiel auf ihre Knie und sie spürte, dass da was ganz Besonderes passierte, dass sie es hier offensichtlich mit etwas Heiligem zu tun hatte. Und dann wagte Alfonsine, die Frau nach dem Namen zu fragen, und sie antwortete dann: Ich bin die Mutter des Wortes. In der Landessprache Njina Wajambo. Ich bin die Mutter des Wortes. Alfonsine hatte so einen Namen noch nie gehört, aber ihr war gleich klar, dass das eigentlich nur die Mutter Gottes sein könnte. Und dann sprach die Mutter Gottes ein paar wenige Worte. Sie bat Alfonsine darum, oder sie sagte, dass sie wolle, dass alle Schulkameradinnen und Freundinnen von ihr fest an Gott glauben sollten. Ja, so fest wie Alfonsine selber. Dann bat sie darum, dass Alfonsine sich der Legio Mariens anschließen sollte. Und sie sprach davon, dass sie viele verlorene Seelen zur Erlösung führen wollte. Das war bei der ersten Erscheinung dann schon alles. Die Gottesmutter verschwand wieder. Alfonsine stürzte zu Boden und blieb da eine ganze Weile liegen. Der Schulkameradinnen drumherum, das war wie gesagt im Speisesaal, hatten gesehen, was mit Alfonsine passiert war. Aber sie haben natürlich die Gottesmutter nicht gesehen und auch nicht gehört, was die Gottesmutter gesagt hat. Und als Alfonsine dann von ihrem Erlebnis berichtete, glaubte man ihr natürlich nicht. Ja, also die jungen Mädchen machten sich lustig über sie, behaupteten, sie sei eine Lügnerin. Manche glaubten sogar, dass sie verzaubert oder verhext sei. Sie glaubten an einen Voodoo-Zauber. Denn dort, wo Alfonsine herkam, das war die Provinz Kibungu im Osten des Landes, wo es große Wälder gibt, dort war der Voodoo-Zauber sehr verbreitet, dort gab es heidnische Kulte, dort wurde schwarze Magie betrieben. Und so glaubten viele am Anfang, das seien Erscheinungen mit einem dämonischen Ursprung. Ja, eine zweite Erscheinung war dann gleich am nächsten Tag, am Sonntag, am ersten Advent. Und wieder sah Alfonsine diese wunderschöne Frau und diesmal sagte sie: Hab keine Angst vor mir. Und dann sagte sie etwas Überraschendes, nämlich: Spiel mit mir. Das macht erst mal stutzig, wenn man sowas hört. Die Gottesmutter wollte, dass Alfonsine Vertrauen zu ihr fassen würde. Und was diese Formulierung Spiel mit mir zu bedeuten hat, das wurde dann in späteren Erscheinungen deutlich, auf die wir gleich zu sprechen kommen. Alfonsine hatte dann an weiteren Tagen im Dezember 1981 weitere Erscheinungen. Meistens war es so, dass sie Erscheinungen hatte, wenn Schulkameradinnen oder Ordensschwestern zugegen waren, auch wenn diese die Erscheinungen selbst nicht hören und sehen konnten. Mit jeder neuen Erscheinung aber wuchs die Ablehnung von den Schulkameradinnen und vor allen Dingen auch von der Schulleitung. Die Schuldirektorin zum Beispiel sagte zu Alfonsine: Hör mal, wenn du hier behauptest, du hättest Erscheinungen, dann ist das sowas Ähnliches wie eine Gotteslästerung, wenn das nicht wirklich wahr ist. Aber die Erscheinungen gingen weiter und die Gottesmutter teilte ihr dann mit, die Welt sei in einem sehr, sehr schlimmen Zustand und deswegen müssten die Menschen viel, viel beten und sie müssten umkehren und ihre Herzen reinigen. Dann gab es später Botschaften, die speziell auch für die Regierung waren. Da ging es dann darum, dass die Regierung dafür sorgen sollte, dass Tutsi und Hutu ohne Vorurteile aufeinander schauen würden. Die Regierung sollte es ermöglichen, dass die vertriebenen Tutsi zurückkehren könnten in ihr Heimatland Ruanda und ähnliche Botschaften. Auch der Bischof bekam eine Botschaft und er setzte dann auch eine Kommission ein, eine Untersuchungskommission mit Ärzten, Priestern und Theologen, die die verschiedenen Seherinnen dann auch untersucht haben. Und aber keine, also festgestellt haben, dass die nicht irgendwie psychisch gestört waren, sondern es waren ganz normale Mädchen, die offensichtlich Erscheinungen hatten.
Herr Pelster, wie hat das Land respektive die Bevölkerung auf diese Botschaften reagiert?
Also das hat sich sehr, sehr schnell herumgesprochen. Ich habe ja vorhin gesagt, dass Ruanda eigentlich ein sehr stark christlich geprägtes Land ist, wo das religiöse Leben sehr lebendig ist. Und da spricht es sich natürlich schnell herum, wenn irgendwo so etwas wie eine Marienerscheinung passiert. Die Gottesmutter hat die Termine ihrer Erscheinungen übrigens auch meistens bekannt gegeben, sodass also die Menschen wussten, wann die nächste Erscheinung sein würde. Dann sind Hunderte, Tausende, am Ende Zehntausende von Menschen gekommen und wollten dabei sein, wenn diese jungen Mädchen ihre Erscheinungen hatten. Und deswegen musste man das Ganze dann auf dem Schulhof abhalten. Dort hatte man eine Bühne aufgebaut. Die Seherinnen wussten also, wann die Erscheinung sein sollte. Sie kamen etwas früher dorthin, haben dann mit den Gläubigen zusammen den Rosenkranz gebetet Und irgendwann fiel die Seherin oder die Seherinnen dann in Ekstase und sahen dann die Mutter Gottes und auch nur noch die Mutter Gottes. Alles andere war dann sozusagen ausgeblendet. Die Seherinnen berichteten dann, dass sie die Mutter Gottes gesehen hätten, wie sie über einem Meer von prächtigen Blumen geschwebt sei. Ja, und später stellte sich dann heraus, oder später haben die Mädchen begriffen, dass diese vielen, vielen Blumen, die sie dort sahen, eigentlich die vielen Gläubigen waren, die sich dort zum Gebet versammelt hatten. Die Seherinnen oder die einzelne Seherin hörte dann die Stimme der Gottesmutter, aber die Menschen drumherum sahen nur die Mädchen, also weder die Mutter Gottes noch hörten sie etwas. Es wurde dabei dann auch viel gesungen und viel getanzt, wie das so in der afrikanischen Kultur üblich ist, ja auch in der religiösen Kultur. Und überraschenderweise hatte die Gottesmutter höchstpersönlich den Mädchen einige Lieder beigebracht, also sozusagen himmlische Lieder. Da wurde dann auch klar, was die Gottesmutter gemeint hatte, als sie sagte, ich möchte mit euch spielen. Denn damit meinte sie im Grunde genommen, dass die Menschen, dass die Gläubigen zusammen mit der Gottesmutter religiöse Lieder singen und tanzen zu diesen Liedern. Das war damit gemeint, mit der Gottesmutter zu spielen. Das war also sozusagen ein himmlisches Spiel mit Gesang und Tanz von großer Harmonie. Und wir kennen das ja auch aus der Bibel. Dort wird uns ja berichtet vom sogenannten Magnificat. Das ist ja auch ein Lied, das die Gottesmutter gesungen hat und vielleicht selbst gedichtet hat. Nach einiger Zeit brachten die Gläubigen dann natürlich auch Rosenkränze mit und wollten, dass die Gottesmutter die Rosenkränze segnet. Und es wurden dann auch Container mit Wasser aufgestellt, dass die Gottesmutter ebenfalls segnen sollte. Das gesegnete Wasser wurde dann später dazu verwendet, um die Gläubigen zu besprengen. Und da hat die Gottesmutter dann so gesagt, ja, also im Grunde genommen werden mit diesem geweihten Wasser meine vielen, vielen Blumen gegossen. Ja. Also die Gottesmutter hat damals bei diesen Erscheinungen sehr viel auch mit solchen einprägsamen Bildern gearbeitet.
Herr Pelster, es gab ja mehrere Seherinnen. Gab es Unterschiede bei den Botschaften, die sie bekommen haben?
Ja, jede Seherin hat so ein bisschen ihre eigene Aufgabe übertragen bekommen. Die zweite Seherin, das war Anatali Mukamatsimpaka. Sie hatte ihre erste Erscheinung am 12. Januar 1982, also ein paar Wochen später als Alfonsin. Und sie hatte den speziellen Auftrag, sie sollte mithelfen bei der Rettung von Seelen. Und die Gottesmutter sagte ihr aber, wenn du einwilligst in diese Aufgabe, dann wirst du auch viel leiden müssen. Und die Gottesmutter sagte, niemand gelangt in den Himmel, ohne zu leiden. Das ist erstmal schwer zu verstehen. Aber das Christentum hat eben auch mit der Botschaft des Kreuzes zu tun. Das Kreuz steht im Mittelpunkt unseres Glaubens. Das ist das zentrale Symbol unseres Glaubens. Die Gottesmutter Maria sagte dann zu Anatali auch einmal, als ein Kind Mariens darfst du niemals das Kreuz ablegen, das dir aufgebürdet ist. Und sie sagte weiter, ich kann dir kein Glück auf dieser Erde versprechen, aber ich verspreche dir ewiges Glück in der jenseitigen Welt. Also der zentrale Gedanke, mit dem Anatali sich auseinandersetzen sollte, war eben das Leiden. Das eigene Leiden anzunehmen, aber sich auch mit dem Leiden anderer Menschen zu beschäftigen, dass man sich das nahe gehen lässt, dass man nicht gleichgültig daneben stehen bleibt. Und das deutet eben schon hin auf das schreckliche Geschehen im Jahr 1994, wo eben innerhalb kürzester Zeit viele, viele Menschen sich schreckliche Gewalt angetan haben. Und das Leiden, das die Gottesmutter angedeutet hatte für Anatali, das drückte sich dann zum Beispiel so aus, dass sie nach einer der ersten Erscheinungen erblindete für 2 Wochen und danach konnte sie aber wieder sehen. Also sie hatte da ein gewisses Leid auf sich zu nehmen. Das war aber auch wie ein Gleichnis für die Blindheit so vieler Menschen. Ja, wir erhalten so viele gute Gaben von Gott, so viele gute und schöne Dinge. Aber wir übersehen das meistens. Also viele Menschen sind einfach blind für Gott. Später wurde Anatali dann für einige Zeit stumm und taub. Sie konnte nicht mehr sprechen, sie konnte nicht mehr hören. Und dieser Verlust der Sprachfähigkeit, der Hörfähigkeit, das sollte so etwas sein wie Sühne. Sühne für die Sünden anderer Menschen, so hat es die Gottesmutter erklärt. Das war also die spezielle Aufgabe von Anatali. Im März 1982 kam dann eine dritte Seherin ins Spiel. Das war Marie-Claire Mukangango Und das war überraschenderweise genau jenes Mädchen, das besonders heftig damals gegen die erste Seherin angegangen war, die sehr lautstark über sie gelästert hatte und sie beschimpft hatte, die besonders stark gezweifelt hatte an der Echtheit der Erscheinungen. Und genau dieses Mädchen hatte dann am 2. März 1982 ebenfalls eine Erscheinung der Gottesmutter. Und sie hatte das besondere Privileg, dass sie besonders viele Fragen an die Gottesmutter stellen durfte. Ja, sie war ja sehr kritisch gewesen und durfte jetzt all ihre Fragen loswerden. Und so hat sie dann einmal die Gottesmutter gefragt, warum sie denn überhaupt nach Ruanda gekommen sei, in dieses winzige, kleine, arme Land. Und dann hat die Gottesmutter gesagt, ja, es ist so, dass Gott und damit der ganze Himmel auf alle Menschen der Erde schaut, ohne Ausnahme. Ganz egal, ob das jetzt reiche oder arme Menschen sind, ob das weiße oder schwarze Menschen sind, der Himmel und vor allen Dingen Gott schaut auf alle Menschen. Allerdings sei Ruanda auch ein Land, wo viele fromme Menschen leben, wo die Menschen eine besondere Verehrung für die Gottesmutter Maria haben. Also das sei auch ein Grund, warum sie gekommen sei. Und die Botschaften, die sie für das Land Ruanda mitbringe, seien zwar in erster Linie für dieses Land gedacht, aber darüber hinaus eben auch für die ganze Welt. Das sind einfache Botschaften, schlichte Botschaften, aber mit einem tiefen Sinn und die deswegen eben für alle Menschen Gültigkeit haben. Ich habe vorhin schon gesagt, dass die Gottesmutter auch immer wieder aufgefordert hat zu intensivem Gebet und Marie Claire hat dann von der Gottesmutter den Auftrag erhalten, einen ganz besonderen Rosenkranz wieder bekannt zu machen. Das ist der Rosenkranz der sieben Schmerzen Mariens. Das ist ein Rosenkranz, den gibt es schon seit vielen Jahrhunderten in der katholischen Kirche, aber der war eigentlich ziemlich in Vergessenheit geraten. Und die Gottesmutter sagte, in diesem speziellen Fall kann das ein Gebet sein, das die Menschen zur Besinnung bringt und ihnen hilft, umzukehren, ihre persönlichen Sünden zu erkennen und einen neuen Weg zu finden zu Gott. Vor allen Dingen müssten die Menschen neu lernen, anderen Menschen zu vergeben, auch wenn die anderen Menschen einem Böses angetan haben. Man muss lernen zu vergeben, denn sonst schaukeln sich die Sünden immer weiter hoch, der Hass steigert sich immer mehr. Und das hat man dann gesehen in Ruanda, weil eben viele, viele Menschen nicht gehört haben auf die Botschaft der Gottesmutter.
Herr Pelster, wie sieht dieser Rosenkranz der sieben Schmerzen Mariens aus?
Man hat auch da eine Perlenkette. Allerdings besteht diese Perlenkette aus 7x7 Perlen und betrachtet werden 7 schmerzvolle Geheimnisse aus dem Leben der Gottesmutter. Die 7 Schmerzen Mariens, die mit diesem Rosenkranz betrachtet und meditiert werden sollen, lauten erstens die Prophezeiung des Simeon, zweitens die Flucht nach Ägypten, drittens Maria sucht den 12-jährigen Jesus in Jerusalem und findet ihn nach 3 Tagen im Tempel wieder, dann viertens Maria begegnet Jesus auf dem Kreuzweg, fünftens Maria unter dem Kreuz beim sterbenden Jesus, sechstens der Leichnam Jesu wird in den Schoß seiner Mutter gelegt, und siebtens, Maria trägt Jesus zu Grabe. Es gibt übrigens im Kirchenjahr auch einen eigenen Festtag. Viele werden den kennen. Das ist der Tag 7 Schmerzen Mariens, der immer am 15. September gefeiert wird und in Kibeo als ein besonderer Festtag begangen wird.
Nach diesem bewegenden, spannenden Porträt über das afrikanische Marienheiligtum Kibeo von Bertolt Pelster von Kirche in Not möchte ich einige afrikanische Rhythmen einspielen, damit wir uns einfach einige Gedanken über die Botschaften, die die 3 Seherinnen bekommen haben, machen können.
Oh,
Nach diesen afrikanischen Rhythmen freue ich mich jetzt auf den zweiten Teil des Interviews über das afrikanische Marienheiligtum Kibeo. Herr Berthold Pelster von Kirche in Not, wo Referent für Öffentlichkeitsarbeit ist und im Speziellen für Religionsfreiheit und Ökumene, wird uns einige Gedanken zu diesem Marienheiligtum machen. Vor der Musikpause hat er uns einen Einblick in die Botschaften, die die drei Seherinnen bekommen haben, gemacht, wie auch ein informatives Porträt über Kibeo, wo in Ruanda, also in Afrika liegt, gemacht. Und so jetzt in einem zweiten Teil vertiefen wir dieses Interview und ja, ich freue mich jetzt schon auf die weiteren Ausführungen von Herrn Pelster. Eigentlich haben diese drei Seherinnen klare Warnungen vor diesem entsetzlichen Völkermord bekommen. Wieso ist das nicht aufgenommen worden? Wieso ist es dann trotzdem zu diesem entsetzlichen Völkermord gekommen?
Ja, diese Warnung vor dem Völkermord, die hat die Gottesmutter am Fest Maria Himmelfahrt am 15. August 1982 gegeben. Die Gottesmutter hatte schon einige Tage zuvor angekündigt, dass sie an diesem Tag erscheinen wollte. Und das hatte sich herumgesprochen und so waren ungefähr 20.000 Menschen nach Kibeo gekommen und warteten auf dem Schulgelände. Und da das ja ein besonderer Festtag der Gottesmutter war, Maria Himmelfahrt, glaubten sie, dass es auch ein besonders freudiger Tag sein würde. Doch statt Botschaften über den Himmel, in den die Jungfrau Maria direkt nach ihrem Tod aufgenommen wurde, brachte sie Bilder über die Hölle auf Erden. Alfonsine, das war die Seherin, die an dem Tag im Mittelpunkt stand, erhielt von der Gottesmutter die Aussage, ich bin zu traurig, um meine Kinder singen zu hören. Sie wollte also, dass die Menschen aufhörten zu singen, wie das so üblich war bei solchen Erscheinungen. Und Alfonsine hat es aber nicht verstanden und begann erneut zu singen. Und wieder wurde sie von der Gottesmutter unterbrochen und aufgefordert, nicht zu singen. Und das passierte 7 Mal. Und Alfonsine war völlig verunsichert. Und dann brach die Gottesmutter selbst in bitteres Weinen aus. Und das dauerte eine ganze Weile. Dann aber reagierte die Gottesmutter doch und äußerte den Wunsch, ein ganz bestimmtes Lied zu singen. Und in diesem Lied heißt es, die Menschen sind so undankbar, niemand bringt mir Liebe entgegen. Völlig umsonst bin ich vom Himmel gekommen. Das sind also sehr schroffe Worte, sehr pessimistische Worte. Und dann erteilte die Gottesmutter auch noch die Botschaft, dass die Gottesmutter gekommen sei, weil die Welt in einem sehr, sehr schlimmen Zustand sei. Sie sei gekommen, um die Menschen vor Unheil zu bewahren. Und plötzlich sah Alfonsine dann ein schreckliches Bild. Sie sah nämlich einen großen, breiten, langen Fluss voller Blut. Und sie sah grauenvolle Bilder plötzlich in einer Art Ekstase und in einer Art Vision. Sie sah Bilder von blutiger Gewalt. Sie sah Szenen, in denen gefoltert wurde. Sie sah Szenen mit einem brutalen Gemetzel, wo Menschen sich gegenseitig umbringen. Also ganz fürchterliche Bilder. Sie sah auch abgetrennte menschliche Köpfe, die noch bluteten, ganze Berge davon. Sie sah ein weites Tal, in dem Hunderttausende, vielleicht 1 Million von Leichen lagen, alle mit abgeschlagenem Kopf, also ohne Kopf. Und nirgends war noch eine Menschenseele, die diese Toten hätte begraben können. Das waren also ganz dramatische und entsetzliche Bilder. Und mit diesen Bildern, mit dieser Vision wollte die Gottesmutter die Seherinnen und durch die Seherinnen die vielen Menschen am Erscheinungsort und eigentlich die ganzen Menschen in Ruanda warnen vor dem, was offensichtlich auf Ruanda zukam, einige Jahre später. Auch andere Seherinnen in Kibeo, es gab eine ganze Reihe davon, hatten ähnliche schreckliche Bilder. Und es war im Grunde genommen die Warnung der Gottesmutter davor, dass in den Herzen vieler Menschen in Ruanda ein abgrundtiefer Hass verborgen war, nämlich der Hass zwischen den Bevölkerungsgruppen Hutu und Tutsi, die sich in der Vergangenheit schon sehr viel Leid angetan hatten. Und dieser Hass, der hatte sich festgesetzt. Und wenn er eines Tages ausbrechen würde, dann würde etwas Entsetzliches passieren. Und deswegen bestand die Aufgabe darin, die Herzen der Menschen von diesem Hass zu reinigen. Ja, und das kann nur geschehen im Gebet. Und das wollte die Gottesmutter den Menschen klar machen. Der Kardinal Leo Schewczyk hat im Zusammenhang mit Fatima mal über die Reinigung des Herzens gesprochen. Er hat gesagt, Wenn man viele Nöte dieser Welt lindern will oder Missstände beseitigen will, dann muss man im Grunde genommen an die Wurzel. Der letzte Ursprung alles Bösen liegt im Herzen des Menschen. Ja, liegt vor allen Dingen in einer Verhärtung des Herzens, dass der Mensch sich von Gott vor allen Dingen loslöst, Gott ablehnt. Dadurch entsteht ein hartes Herz und dieses Herz muss gereinigt werden. Ja, das Herz ist Quelle alles Bösen, aber es ist zugleich auch die Quelle alles Guten. Und wenn das Herz gereinigt wird, dann können Dinge wie Versöhnung und Nächstenliebe und auch Feindesliebe wieder stark werden und wirksam werden. Und das ist auch der Grundgedanke eigentlich des Evangeliums. Wenn Jesus sagt, kehrt um und glaubt an das Evangelium, dann geht es darum, ein neues Denken zu gewinnen. Im griechischen Urtext des Evangeliums steht ja das Wort Metanoia, das heißt wörtlich übersetzt neues Denken, aber damit ist auch gemeint ein neuer Geist und vor allen Dingen ein neues Herz. Und aus einem neuen Herzen kann eben auch neues Leben entstehen, ein besseres Leben und wenn man das noch über die Schwelle des Todes hinaus sieht, dann auch ewiges Leben. Also Umkehr ist eben die zentrale Botschaft von Fatima und ist auch die zentrale Botschaft von Gibeo. Und deswegen hätte es dieser Wallfahrtsort Gibeo, hätten es die Erscheinungen von Gibeo verdient, genauso bekannt zu werden wie etwa die Botschaften von Fatima.
Herr Pelster, sind diese Erscheinungen anerkannt von der katholischen Kirche?
Ja, und zwar durch den zuständigen Ortsbischof und mit Zustimmung des Vatikans hat er am 29. Juni 2001 eine Erklärung veröffentlicht. Das war also Bischof Augustin Misago von der Diözese Gikongoro, in dessen Gebiet liegt der Wallfahrtsort Gibeo. Und er hat ganz klar zum Ausdruck gebracht in diesem kirchlichen Dokument, dass die Gottesmutter am 28. November 1981 und in den Folgemonaten in Gibeo erschienen ist. Er hat also die Erscheinungen als echt anerkannt und es gab eine Vielzahl von Seherinnen und Sehern und davon sind drei Seherinnen, nämlich diejenigen, die ich vorhin erwähnt habe und genannt habe, sie sind anerkannt als authentische Seherinnen. Und seitdem ist Gibeo eben ein anerkannter Wallfahrtsort. Das sind die ersten Erscheinungen, Marienerscheinungen in Afrika, in ganz Afrika, die kirchlich anerkannt sind. Und seitdem entwickelt sich ein reges religiöses Leben in Gibeo. Auch wenn die Erscheinungen von Gibeo diesen entsetzlichen Völkermord nicht verhindern konnten, so tragen sie doch heute dazu bei, dass eben viele Aktionen und Aktivitäten der Versöhnung stattfinden, dass Gibeo sich mehr und mehr zu einem geistlichen Zentrum im Herzen Afrikas entwickelt. Vielleicht oder ganz sicher trägt es heute schon gute Früchte und wird hoffentlich dazu beitragen, dass das Land Ruanda und viele andere Länder drumherum, wo es ja auch bis heute viele Krisen gibt, kriegerische Auseinandersetzungen, dass all diese Länder hoffentlich in eine bessere Zukunft gehen.
Herr Pelster, wie sieht denn das vor Ort jetzt aus? Was erwartet mich, wenn ich nach Gibeo komme?
Also dieser Wallfahrtsort ist inzwischen sehr schön gestaltet worden. Es gibt eine ganze Reihe von Gebäuden, die dort errichtet worden sind. Das fängt zum Beispiel an mit einer Kapelle der Erscheinungen. Also die ersten Erscheinungen waren ja im Schulgebäude in der Nähe des Speisesaals. Da hat man eine kleine Kapelle jetzt eingerichtet. Dann die späteren Erscheinungen sind im Schulhof gewesen. Dort hat man einen Platz der Erscheinungen eingerichtet. Die Gottesmutter hat auch während einer der Erscheinungen mal den Wunsch geäußert, eine kleine Kapelle zu bauen. Das hat man dann in Angriff genommen und daraus ist sogar eine große Basilika entstanden. Das ist die Basilika unter dem Patronat Unsere Liebe Frau der Schmerzen. Man hat ein großes Gelände angelegt, wo sich bis zu 60.000 Pilger versammeln können, um Gottesdienste zu feiern, um Predigten zu hören, um Katechesen zu hören. Man hat einen Kreuzweg angelegt mit einem Kalvarienhügel. Es gibt einen Rosenkranzweg. Es gibt auch einen Weg speziell für den Rosenkranz der sieben Schmerzen. Es gibt eine Beichtkapelle. Also da ist sehr, sehr viel angelegt worden, sodass das wirklich jetzt auch den Charakter und auch die Infrastruktur eines echten geistlichen Zentrums bietet. Und es gibt dort täglich eine heilige Messe, es gibt dort einmal in der Woche, nämlich donnerstags, eucharistische Anbetung. Es wird samstags nachmittags der Rosenkranz gebetet, man kann dort beichten gehen. Es gibt dort Kreuzwegandachten und die Menschen kommen von überall her, vornehmlich natürlich aus den angrenzenden Ländern, um dorthin zu pilgern, um die Gottesmutter zu verehren, um ihre persönlichen Anliegen vorzubringen und um Gott zu loben und zu preisen.
Herr Pelster, gibt es auch von Europa aus irgendwelche Pilgerangebote?
Das ist mir jetzt nicht bekannt, das will ich nicht ausschließen, aber weil das eben doch ein für uns Europäer sehr entlegener Ort ist, ist das eher die Ausnahme. Es ist ein bisschen schwierig, wenn auch nicht unmöglich, nach Kibeho zu kommen. Man müsste zunächst einmal mit dem Flugzeug irgendwie in die Hauptstadt von Ruanda reisen, nach Kigali. Das geht zum Beispiel von Frankfurt aus über Amsterdam oder von Frankfurt aus über Addis Abeba. Das kann ich jetzt also für deutsche Flugverbindungen sagen. Und wenn man in Kigali angekommen ist, dann muss man noch ungefähr 160 Kilometer mit dem Auto weiterreisen, also mit einem Bus oder mit einem Taxi oder mit einem Auto, das man gemietet hat. Erfordert also schon einigen Aufwand und ein bisschen Organisation, um dorthin zu kommen. Aber es gibt dort einige sehr schöne Unterkünfte. Palutiner sind dort vor allen Dingen tätig in der Wallfahrtsseelsorge, sowohl Palutiner Patres als auch Palutiner Schwestern. Und es gibt auch eine Website im Internet, wo man Adressen und Telefonnummern und E-Mail-Adressen finden kann. Am einfachsten ist es vielleicht, wenn man einfach Kibeho als Suchbegriff eingibt im Internet. Dann kommt man auf einen Wikipedia-Artikel und dort sind Verbindungen, Links gesetzt zu dieser Hauptwebsite des Wallfahrtsortes. Ich kann das aber auch gerne sagen, das ist www.kibeho-sanctuary.com. Aber vielleicht ist es am einfachsten, über Wikipedia dorthin zu kommen. Die Website ist sehr, sehr ausführlich und interessant gestaltet in englischer Sprache. Da findet man viele, viele Informationen. Und es ist also nicht unmöglich, sich selbst eine Reise dorthin zu organisieren.
Sie haben mich auch darüber informiert, dass es sogar Gebete gibt auf dieser Internetseite.
Ja, das ist richtig. Also Sie finden zum einen auf dieser Website die Erklärung des Bischofs mit einer sehr schönen Zusammenfassung der Botschaften. Natürlich alles in englischer Sprache oder in französischer Sprache, aber wer ein bisschen sprachgewandt ist, der kann sehr profitieren von dieser Botschaft des Bischofs. Dort sind die Gottesdienstzeiten angegeben. Darüber hinaus findet man eben auch Hinweise zum liturgischen Programm und so findet man zum Beispiel auch zwei Gebete zur Gottesmutter, die sich speziell auf Kibeho beziehen und vom Bischof formuliert worden sind. Man findet Hinweise zu den Gottesdiensttexten und vieles, vieles mehr.
Gibt es noch weitere Literatur, Herr Pelster?
Es gibt ein sehr, sehr schönes Buch, auch wieder in englischer Sprache, von einer jungen Frau, die selbst betroffen war. Ihre Eltern sind bei diesem entsetzlichen Bürgerkrieg umgebracht worden und zwei oder drei von ihren Geschwistern. Sie hat das also hautnah miterlebt, junges Mädchen, und hat hinterher recherchiert, hatte Kontakte mit den Seherinnen und hat all das sehr schön zusammengefasst in einem Buch. Das trägt den Titel Our Lady of Kibeho und hat den Untertitel Mary Speaks to the World from the Heart of Africa. Es ist einem wunderschönen Englisch geschrieben, wunderbar dargestellt, gibt es aber noch nicht in deutscher Sprache, soweit ich weiß. Aber auch hier würde man im Internet Hinweise finden. Die Autorin, deren Namen muss ich noch nennen, das ist Imakule Ilibagiza.
Abschließend, Herr Pelster, Sie wirken für Kirche in Not in der Öffentlichkeitsarbeit, speziell für Religionsfreiheit und Ökumene. Was ist die Rolle von Kirche in Not im Zusammenhang mit dem Marienheiligtum Kibeho?
Ja, als es darum ging, dieses Zentrum Kibeho auszubauen, in der Form, wie ich es vorhin beschrieben habe, mit vielen, vielen Gebäuden, da ist der Bischof an uns herangetreten und Ordensleute aus dem Ort sind an uns herangetreten und haben gefragt, ob Kirche in Not eventuell helfen könnte, finanziell mithelfen könnte, diese Gebäude zu errichten. Und so haben wir rund 50.000 Euro bereitgestellt, um eben Gebäude für die Palutiner Patres zu bauen, die ja dort die Wallfahrt betreuen. Es sind auch zum Teil Unterkünfte für Pilger mit dem Geld errichtet worden. Und zuletzt haben wir 2.500 Euro für ein Buch gegeben von einem Palutinerpater, von einem polnischen Palutinerpater, Pater Andrzej Jakacki. Er hat ein Buch geschrieben über Kibeho, das in französischer und polnischer Sprache erschienen ist. Also das ist unser Beitrag, um eben dieses geistliche Zentrum mit zu unterstützen, das hoffentlich sehr positiv ausstrahlen wird in die ganze Gegend rund um Kibeho und rund um Ruanda.
Sehr schön, lieben Dank, Herr Pelster, für diese Ausführungen.
Sehr gerne, Frau Marti.
So wünsche ich Ihnen und natürlich auch Kirche in Not weiterhin viel Freude als Referent in der Öffentlichkeitsarbeit und auch Dankeschön. Im Zusammenhang mit der Neuevangelisierung. Ich finde es wirklich bemerkenswert, wie Kirche in Not sich für diverse Thematiken engagiert.
Gern geschehen. Vielen, vielen Dank, dass ich hier zu Gast sein durfte in dieser Sendung.
So möchte ich den Beitrag mit weiteren afrikanischen Rhythmen beenden und ich möchte mich, Andrea Marti Biene, verabschieden. Danke vielmals.
Shukuru ni bana, imeni aleluya.